Heute am Tisch mit Rainer Lotz, pensionierter Wirtschafts- und Politikwissenschaftler aus Bonn, lange Zeit in der Entwicklungshilfe tätig und seit über 50 Jahren leidenschaftlicher Sammler historischer Schallplatten, ein Diskograf, ein Jazzhistoriker. Gastgeber im Doppelkopf heute ist Klaus Gnichwitz. Erstmal Rainer Lotz, herzlich willkommen.
Ja, danke, Herr Gnichwitz.
Herr Lotz, zu Spitzenzeiten beherbergte Ihr Keller, glaube ich, mehr als 20 Tonnen Schallplatten. Allein über 60.000 aus Schellack. Können Sie sich eigentlich noch an Ihre allererste Schallplatte erinnern?
Sogar sehr gut, ja. Das war schon noch zur Schellack-Zeit, aber meine allererste Schallplatte war seltsamerweise eine Langspielplatte, eine LP. Das ist auf dem Internat passiert, als ich einem Freunde eine Platte abkaufte, der mir versicherte, die sei völlig unzerbrechlich und man könne auch mit dem Nagel drüber kratzen, das macht der gar nichts aus. Dann habe ich gedacht, die Platte muss ich haben, egal was drauf ist. Und dann haben wir die heimlich auf dem Internat abends gehört und das hat mich dann wie ein Hammer getroffen, muss ich wirklich sagen. Es war Duke Ellingtons The Mooch. Das war aus seiner Zeit des Jungle Steels mit einer Growl-Trompete von Baba Miley und einem Gesang ohne Worte von Baby Cox, einer Sängerin, die längst vergessen ist, aber die so unglaublich war, dass ich fasziniert war und vom Jazz eigentlich fortan besessen war.
Herr Rainer Lotz, Sie stammen aus Hamburg, sind Jahrgang 1937. Spielte Musik in Ihrem Elternhaus eigentlich eine große Rolle?
Ja, sogar sehr. Mein Vater war sehr musikalisch. Er hat Klavier gespielt und gesungen. Er hat insofern eine tragische Geschichte, als er als junger Freiwilliger im Ersten Weltkrieg sich gemeldet hat und gleich am Anfang einen Volltreffer erhielt und bei der Gelegenheit erblindete und auch sein Trommelfell platzte und die Kuppen seiner Finger waren weg. Und damit war sein eigener Traum geplatzt, Konzertmusiker zu werden. Er wollte Geiger werden, aber er konnte weiterhin Klavier spielen, hat auch zu Hause gesungen. Aber in meinem Elternhaus, da gab es Schumann und Schubert-Lieder und sowas wie Duke Ellington und erst recht seinen Jungle-Stil. Das hat es bei uns nicht gegeben.
Doch, durch Sie dann. Das kam dann durch Sie ins Haus.
Ja, ja, also meine Eltern waren da ausgesprochen tolerant. Die haben sich dann auch also die raue Stimme von Louis Armstrong angehört und haben dann für sich entschieden, dass sie bei Schubert bleiben, aber haben mir keinerlei Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil, mich mit meiner eigenen Leidenschaft zu beschäftigen.
Haben Sie eigentlich selber auch ein Musikinstrument gelernt?
Leider habe ich diese Gene nicht geerbt. Ich habe es an meine Kinder weitergegeben, die beide sehr musisch sind. Und mein Sohn ist sogar professioneller Jazzflötist geworden. Und ein sehr guter. Also als Vater bin ich stolz, einen so jazzmusikalisch begabten Sohn zu haben.
Jetzt haben wir über die erste Schallplatte, die Grundlage Ihrer riesengroßen Sammlung gerade gesprochen. Dann wollen wir sie auch hören. Duke Ellington and the Mooch.
Thank you.
HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf mit Klaus Gnichwitz. Und für meinen heutigen Gast, Rainer Lotz, war diese Schallplatte, diese Musik so etwas wie eine Initialzündung. Duke Ellington mit The Mooch aus dem Jahre 1928. Herr Lotz, sowas hatten Sie bis dahin noch nicht gehört. Sie haben schon gesagt, bei Ihnen zu Hause gab es klassische Musik. Was hat diese Musik mit Ihnen gemacht? Können Sie das im Nachhinein noch beschreiben und analysieren?
Ja, vor allen Dingen hat es mich neugierig gemacht. Ich wollte wissen, wer sind die Leute, die so spielen können? Warum haben die so gespielt? Was war der Hintergrund, der soziale, der musikalische, der geografische? Und so habe ich alles, was ich an Literatur finden konnte und alles, was ich an Schallplatten finden konnte, an mich gesogen und aufgesogen. Und das hat mich dann später auch dazu gebracht, dass ich über meine Erfahrungen und meine Entdeckungen selber auch publizistisch tätig geworden bin. Also insgesamt, glaube ich, habe ich so an die 100 Broschüren und Bücher geschrieben und unzählbar viele Artikel in Fachjournalen, ich glaube so 400 mindestens, und habe dann auch angefangen, Anthologien zu verfassen, in denen ich solche Musiken kommentiert habe. Da schon so viel geschrieben wurde über Jazz in den USA, habe ich dann meine eigenen Forschungen darauf konzentriert, was andere Leute noch nicht gemacht haben. Also wie ist der Jazz um die Welt gewandert? Wie ist er nach Australien gekommen? Wie ist er nach Deutschland gekommen? Wie ist das alles entstanden? Und durch welche Medien wurde er verbreitet? Und das hat einen guten Teil meiner Feierabendarbeit neben meinem Beruf über die vergangenen etwa 50 Jahre ausgemacht.
Und das fing wirklich an auf dem Internat, diese Sammelleidenschaft, alles darüber wissen, alles besitzen zu wollen?
Ja, also ich war auf einem Internat deswegen, weil mein Vater, wie gesagt, blind war und meine Mutter eigentlich alles mit ihm gearbeitet hat. Mein Vater war Theologe und Germanist und hat im Grunde meine Mutter als Interpreten Augen und Ohren verwenden müssen. Und das hat ihre ganze Konzentration erfordert. Vor dem Kriege hatten wir eine Haushaltshilfe, die hat dann den Haushalt geschmissen. Nach dem Kriege ging das nicht mehr. Und als meine Mutter dann krank wurde, haben wir Stipendien bekommen, um auf ein Internat zu gehen. Und das Internat, mit dem ich nicht immer happy war, weil mich die Zwänge irgendwie beengt haben, aber es war für mich ein Gottesgeschenk insofern, als es mich mit Duke Ellington vertraut gemacht hat.
Sie haben mir im Vorfeld dieser Sendung geschrieben, ein zentraler Lebensantrieb von Ihnen ist eine unbändige Neugier. Neugier auf alles. Sie seien als Kind, als Jugendlicher zu allen möglichen Vorträgen, Schmetterlingssammler, Kakteenjäger und. Ein großes Vorbild sei Hans Haß gewesen, der Meeresforscher und Taucher. Wo kommt das her, diese Neugierde?
Ja, das möchte ich auch mal wissen. Also mein Leben hat drei Konstanten, wenn Sie so wollen. Zum einen die Liebe zur Musik und insbesondere zum Jazz. Zum zweiten, wie Sie gerade sagen, also mein Interesse, meine Neugier, Neues kennenzulernen, Grenzen zu überschreiten im wortwörtlichen Sinne, neue Länder zu entdecken, neue Sprachen zu lernen. Und drittens eine ausgesprochene Abneigung gegen Unrecht jeder Art. Und diese drei Komponenten haben sich in meinem Leben immer wieder überschnitten. Und unmittelbar nach dem Kriege, da gab es nicht viel Unterhaltung. Und viele Leute, die vor dem Krieg im Ausland waren und Reisen gemacht haben, haben dann an der Universität Vorträge gehalten. Und der mich vielleicht am meisten begeistert hat, war Hans Haß, der Unterwasserbiologe. Und das hat sich mir auch dann weiter vermittelt. Ich habe beispielsweise in Thailand in späten Jahren den allerersten Tauchclub Thailands mitbegründet, muss ich sagen. Also heute gibt's Tauchschulen an jeder Ecke. Wir waren damals wirklich die Ersten. Und damals gab es auch noch Korallenriffe. Also ich muss sagen, ich gehöre zu einer sehr, sehr glücklichen Generation. Wir haben die Chance gehabt, Sachen zu sehen, die noch nie jemand vorher so gesehen hat und die auch heute nicht mehr existieren. Und die längst vergangen sind. Und während früher man Expeditionen ausrüsten musste, ein Jahr im Voraus, monatelange Vorbereitung, können wir heutzutage in wenigen Stunden, zumindest in wenigen Tagen, an jeden beliebigen Ort der Welt reisen. Es ist unglaublich. Und alles das zu Friedenszeiten. Ich habe noch nicht mal gedient. Ich war im Weißer Jahrgang und habe das Leben wirklich genossen und hatte auch das große Glück, meine Sehnsüchte alle umsetzen zu können. Also das hat angefangen, mein erster Berufswunsch war, Hochbahnschaffner zu werden. Hamburg, Hochbahn, das war für mich die große, weite Welt. Und dann als nächstes bin ich mit dem Fahrrad los. Ich glaube, ich war 13 Jahre alt. Da haben meine Eltern mir erlaubt, 3 Tage an die Ostsee zu fahren, eine Jugendherberge. Und ich bin dann einfach losgestrampelt. Auf einmal war ich in Kiel, dann war ich in Flensburg, dann war ich in Sylt. Dann ging mir das Geld aus. Dann haben meine Eltern mir Geld geschickt, um der Auflage sofort wieder zurückzukommen. Und dann bin ich natürlich mit dem neuen Geld weiter runter nach Süden, nach Cuxhaven. Hatte dort meine ersten schönen erotischen Abenteuer an einem Strandkorb in Cuxhaven und bin dann endlich, kurz bevor meine Eltern die Polizei rufen wollten, wieder zu Hause angekommen, verdreckt, aber glücklich.
Das Reisen, das haben Sie gerade schon angesprochen, hat Sie Ihr ganzes Leben begleitet. Sie haben mal den Ehrgeiz entwickelt, Sie wollen nicht sterben, bevor Sie nicht in alle Länder dieser Welt wenigstens einmal gereist sind. Und Sie haben es fast geschafft, stimmt das?
Ja, also ich habe es dann aufgegeben, als die Sowjetunion zusammenbrach und auf einen Schlag diese Lebensplanung für mich zusammenbrach, weil es so viele neue Staaten gab. Und ich dachte, ich hätte also Sibirien und Russland bereits abgehakt. Aber daneben, ich hatte von früher Jugend an sehr viele Sehnsuchtsorte, richtig magische Sehnsuchtsorte. Also ich wollte unbedingt nach Timbuktu und nach Machu Picchu und nach Angkor Wat und die Pyramiden von Gizeh und die Wasserfälle von Iguazu und so weiter und so weiter. Und das habe ich tatsächlich alles geschafft. Einen großen Teil dieser Reisen habe ich mit meiner ersten Frau gemacht und nach meiner Scheidung dann das weiter durchgezogen, muss ich fast sagen, mit meiner zweiten Frau. Beide waren immer dabei. Dazu hat mir dann sehr auch geholfen, dass ich das nicht alles aus ersparten Privatmitteln finanzieren musste, sondern ich musste von Berufswegen viel um die Welt reisen und habe dann immer noch ein bisschen Urlaub drangehängt oder drum gehängt und habe also diesen Lebenstraum praktisch erfüllt. Mhm. Mir fehlt nicht mehr viel und jetzt bin ich auch etwas ruhiger geworden. Ich muss nicht mehr alles sehen.
Ihre ersten großen Reisen haben Sie schon während Ihres Studiums unternommen. Sie haben erst Maschinenbau mit Diplom, anschließend Wirtschaftswissenschaft mit Promotion studiert. 1958 waren Sie als Student in Ägypten, 2 Jahre später im Sudan. Und das waren keine Urlaubsreisen, oder?
Nee, damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, brauchte man zum Studium Praktika. Und diese Praktika hat man normalerweise irgendwo in Deutschland gemacht, bei einem Unternehmen in der Nähe. Aber damals haben studentische Einrichtungen für Techniker und für Wirtschaftswissenschaftler auch Praktika im Ausland vermittelt. Und als diese allerersten Praktika in Entwicklungsländern angeboten wurden, da war ich gleich dabei. Also als erste für die Wirtschaftswissenschaftler war in Ägypten. Da war ich an der Erdölraffinerie in Suez, die im Krieg zerbombt wurde, und habe geholfen, die wieder auf Vordermann zu bringen als Assistent der Direktion. Und bei der Gelegenheit natürlich auch den Sinai besucht und das Katharinenkloster und meine ersten Tauchgänge im Roten Meer gemacht. Und dann der zweite, das war für Techniker, da war ich dann im Sudan und habe geholfen als Ingenieur, einen Staudamm zu bauen am Blauen Nil, dem Bahr el-Azraq. Und da wiederum konnte ich also den Sud sehen, das größte zusammenhängende Sumpfgebiet der Welt. Und dann zack runter ans Rote Meer und auf den Spuren von Hans Hass wunderbare Tauchgänge gemacht. Und das alles zu einer Zeit, also außer Hans Hass und mir, würde ich fast sagen, niemand auf so eine Idee gekommen wäre. War großartig.
Die Entwicklungspolitik, die Probleme der sogenannten Entwicklungsländer, das hat Sie schon früh interessiert. Wie kommt das?
Ja, also wie ich schon sagte, mich interessierte alles, was mit Afrika zu tun hatte. Und die ersten musikalischen Erfahrungen waren schwarze Musiker, Duke Ellington. Und mich interessierte oder mich beunruhigte Unrecht auf der ganzen Welt. Und so habe ich mich sehr früh auch mit dem Problem der Sklaverei befasst und mit dem Kolonialismus und habe die Autobiografien verschlungen von Kwame Nkrumah oder von Jamal Abdel Nasser oder von Julius Nyerere oder die Bücher von Frantz Fanon und so weiter. Also das traf auch mit meinem Fernweh zusammen. Und so habe ich also die Chance wahrgenommen, wiederum den allerersten Postgraduiertenkurs in Entwicklungshilfe zu besuchen. Da wurde ich Gott sei Dank aufgenommen.
Das war 1964, glaube ich.
Das war 1964 in Berlin. Denn zu dem Zeitpunkt war ich mir also klar, Ingenieurwesen, das ist nichts für mich. Ich hatte es ohnehin nur studiert, weil ich in Mathematik immer schlecht war. Mir einfach beweisen wollte, es geht, du kannst das. Aber ich wollte den Rest meines Lebens nicht verbringen, um irgendwie Turbinen zu entwerfen. Dann habe ich also Volkswirtschaft studiert und dann wurde mir sehr schnell klar, allerdings erst richtig nach der Promotion, das ist so weit entfernt von aller Realität, damit wollte ich auch nichts zu tun haben. Und dann gab es diesen Glücksfall am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, richtig aus erster Hand zu studieren. Und das wiederum war verbunden auch mit einem Auslandsaufenthalt. Also mein erster richtiger Job war in Bolivien, da habe ich eine Studie angefertigt über die Industrialisierungsmöglichkeiten in diesem Lande. Und dann half mir natürlich meine Ausbildung als Ingenieur, als Betriebswirt und als Volkswirt. Und das hat dann sehr großen Spaß gemacht.
Diese Reise nach Bolivien, die führt uns zu unserer zweiten Musik im heutigen Doppelkopf. Musik, die Sie mitgebracht haben, Rainer Lotz. Kein historischer Jazz, auf den kommen wir später sicherlich nochmal ausführlicher, sondern sogenannte Weltmusik.
Ja, aus Bolivien. Ich war dort gerade zu den Zeiten des Karnevals in Oruro. Oruro ist eine Stadt in der Einöde, die eigentlich nur gegründet wurde, weil es in unmittelbarer Nachbarschaft einen Berg gab, der praktisch aus schierem Silber und schierem Zinn bestand. Und die Bergleute, das waren Indios und auch schwarze Sklaven. Und die haben unter tierischen Verhältnissen schuften müssen. Das muss man sich vorstellen. Also der Ort Oruro liegt in einer Höhe von etwa 4000 Metern. Der Berg ist etwa 5000 Meter hoch. Wenn man in den hineinkriecht, einen Kilometer, dann hat man Verhältnisse wie in einer Höhe von 6000 Metern. Da gab es keine Belüftungsschächte. Das muss unmenschlich gewesen sein. Es gab viele Aufstände von den Mineros. Und diese Musik im Karneval, die hat das, ich würde sagen, zum Thema. Also es gibt die Diabladas, die auf die alten religiösen Vorstellungen zurückgehen, dieser Bergleute. Und die Tänze, die von den schwarzen Sklaven mitgebracht wurden oder dort in Andine-Musik umgesetzt wurden. Und diese Musik bringt, so wie der Jazz, alles, was ich liebe, Spontaneität, Ehrlichkeit, von mir aus auch Kakophonie für ungeübte Ohren. Da gibt's Trillerpfeifen und da gibt's ganze Gruppen von Trommlern und die spielen sich ihre Wut vom Leibe seit 300 Jahren. Und als ich in Oruro war, war die Band gerade gegründet worden. La Banda Pagador.
Eine Aufnahme aus dem Jahre 1965 war das. Das Orchester Banda Pagador aus Bolivien, die mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mitgebracht hat. Rainer Lotz, Jazzplattensammler und Autor und vieles andere mehr. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Die Leidenschaft, Schallplatten zu sammeln und auch dann darüber zu schreiben, zu veröffentlichen, das war immer Hobby. Das war immer nach Feierabend, denn im Hauptberuf sind Sie wirklich in die Entwicklungspolitik eingestiegen, gingen zunächst nach Thailand als Berater einer Entwicklungsbank und da passte dann wirklich alles auf einmal zusammen, was Sie vorher so studiert hatten.
Ja, mit Ausnahme der Sprache. Also als Student habe ich schon Arabisch gelernt, in Bolivien dann natürlich Spanisch. Und in Thailand, da musste ich Siamesisch ein bisschen lernen. Ich habe es nie ernsthaft versucht, weil ein Europäer schafft das, glaube ich, nie. Und wenn man das immer falsch ausspricht, dann wird man missverstanden. Also die Arbeitssprache war dann Englisch. Aber meine kleinen Kinder, die hatten natürlich thailändische Mädchen und mit die konnten damals fließend Thai sprechen im Gegensatz zu mir. Ja, und dort war ich Berater an einer Entwicklungsbank und habe mich mit Investitionen beschäftigt. Das konnte eine Kaolinmine sein oder eine Fluchtlinie oder eine Teeplantage. Also jeden Tag ein anderes Projekt. Und die musste ich prüfen, ob sie von der Technik her okay sind, ob sie sich rentieren und ob auch das Land etwas davon hat durch Exporte oder Devisen, sodass auf einmal alle meine verschiedenen Studiengänge wunderbar zusammenpassten und ich habe das sehr genossen.
Nach Thailand kam dann, glaube ich, Uganda. Sie wurden Manager bei der Ostafrikanischen Entwicklungsbank und Sie haben den Militärputsch von Idi Amin 1971 hautnah miterlebt. Ne?
Ja, das war schon hart, weil an einem Tage muss ich tatsächlich wortwörtlich unter Bazooka-Beschuss meine Kinder aus dem Kindergarten evakuieren, retten. Und da hat meine Frau gesagt, komm Rainer, ich glaube, es ist Zeit, dass wir das Land wechseln. Und dann hatte ich ein Angebot, als General Manager der Landwirtschaftlichen Entwicklungsbank nach Afghanistan zu gehen. Meine Frau hat gesagt, naja, also nach Uganda, gleich wieder Afghanistan. Gehen wir erstmal nach Deutschland.
Eine weise Entscheidung, glaube ich.
Ja, ne? Das war eine unvorhersehende weise Entscheidung, weil ein Jahr drauf die Russen dort einmarschiert sind und ich wäre also vom Idi Amin in die sowjetische Traufe geraten. Und ich habe mich dann entschieden, in Deutschland tatsächlich auch wieder in die Entwicklungspolitik einzusteigen, indem ich in das BMZ eingetreten bin. BMZ heißt Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da hatte ich eine Weile natürlich Schwierigkeiten, der Öffentlichkeit zuzugeben, dass ich ein Bürokrat geworden bin. Aber die Arbeit hat mich entschädigt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Was waren Ihre Aufgaben dann dort?
Ich war immer nur ein kleines Rat. Ich habe es nicht weitergebracht als zum Ministerialrat und war dann Leiter verschiedener Referate. Und habe aber in all diesen Referaten immer dafür gesorgt, dass ich Grundsatzpapiere verfasse, an denen man mich und meine Nachfolger dann messen kann, in denen festgelegt wird, was soll man tun, was soll man nicht tun und wie wird ein Projekt definiert oder eine Arbeit, um hinterher sagen zu können, das war erfolgreich. Und ein Papier, an das ich mich noch gut entsinnen kann, das war das allererste Grundsatzpapier zur Frauenförderung des BMZ. Und das allerdings ist im Gegensatz zu allen anderen sofort im Giftschrank verschwunden, weil es für damalige Verhältnisse viel zu revolutionär war. Ich war damals beeinflusst von Ernest Bornemann, den ich zunächst kennengelernt hatte als ein Jazzautor. Dann hat er sich mit Sexualtheorien beschäftigt und schließlich war er der Verfasser von dem Patriarchat. Also er hat immer den Anspruch erhoben, was der Karl Marx fürs Kapital ist, das bin ich für die Emanzipierung. Und ein Leitsatz von diesem Grundsatzpapier war: keine Emanzipation der Frauen ohne persönlich verfügbares Einkommen. Und das ist also in dem aufgeklärten Ministerium auf Widerstand gestoßen. Und ich kann mich noch entsinnen, man mag es kaum zitieren, also Sexismus und Rassismus existierten selbst da. Ein Kollege sagt mir dann, da hocken dann die Frauen mit ihren baumelnden Brüsten und nehmen den Männern die Arbeit weg. Da verschlägt es einem die Sprache, aber das ist das Umfeld, mit dem man klarkommen muss und ich habe es dann aufgegeben, denn ich hatte ohnehin keinen leichten Stand, weil ich als ausgesprochener Querulant und Querkopf sowieso verschrien war, weil ich nur begrenzt fähig war, Kompromisse zu schließen. Also das, was ich für richtig hielt, auch in der Entwicklungspolitik, das wollte ich unbedingt durchsetzen. Und das stieß nicht immer auf Wohlwollen, will ich mal so sagen.
Rainer Lotz, wir müssen jetzt mal noch näher auf Ihre Sammelleidenschaft eingehen. uns mit ihren Schallplatten beschäftigen, hauptsächlich Jazz. Ich habe es eingangs der Sendung schon erwähnt, Zehntausende von Platten haben Sie über Jahrzehnte zusammengetragen, nach Feierabend sozusagen, in Ihrer Freizeit. Wie sind Sie zu all diesen Schallplatten gekommen? Sie haben, glaube ich, weltweit da so ein Netz aufgebaut, ne?
Ja, ich war auch jahrelang in dem sogenannten Inspektionsreferat. Da musste ich also ein-, zweimal im Jahr um die Welt reisen, nach Afrika, Asien, Südamerika und im Auftrage des Ministers prüfen, wie Projekte wirklich ablaufen. Also unabhängig von den vielleicht geschönten Jubelberichten der Projektleiter, der Minister wollte wissen, wie sieht die Praxis tatsächlich aus. Und so bin ich viel in der Welt herumgefahren und habe bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit gehabt, mir örtliche Kontakte zu schaffen neben dem Beruf. Und überall habe ich Sammler aufgetan und habe Leute gehabt, die für mich über die Flohmärkte getigert sind und die gleiche Interessen verfolgt haben wie ich.
Also die wussten immer schon genau, was sie suchen, oder?
Ja, also die Leute im Lande, die ehrten ihre eigenen Musiker nicht. Die wollten Platten haben, wenn es um Musik ging, von Duke Ellington, wie gesagt, oder Louis Armstrong oder Fletcher Henderson oder Charlie Parker. Und ich wollte haben Musik, die Einheimische gespielt haben. Also wenn eine Tango-Kapelle in Buenos Aires 1920 versucht, Jazz zu spielen, das hat mich fasziniert. Das mag musikalisch schaurig sein, aber es ist spannend. Und darüber habe ich auch geforscht und recherchiert. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Die bekamen, was sie wollten, ich bekam, was ich wollte. Alle waren happy. Und das hat sogar dazu geführt, dass wir während des Falklandkrieges ein Projekt gemacht haben über die Geschichte des Jazz in Argentinien, wenn ich schon gerade von Buenos Aires rede. Das war ein britischer Schallplattenhersteller, ein deutscher Sammler und argentinische Spezialisten, die mitten während des Falklandkrieges, als es keine Postverbindung gab zwischen Argentinien und Großbritannien, wo ich als Mittelsmann diese Anthologie fabriziert habe. Also der Jazz verbindet über Grenzen, auch in widrigen Umständen.
Sie haben nicht nur viel Zeit, Freizeit, sondern wahrscheinlich auch Geld investiert, ne? Vieles mussten Sie auch ankaufen, oder?
Ja, enorme Summen. Und oft habe ich ganze Sammlungen angekauft, nur um an die eine oder zwei Schallplatten zu kommen, die mich nun interessiert haben. Und so kam das Hölzchen zum Stöckchen. Ich musste dann auch Auktionator werden, um in Auktionen alle die Schallplatten wieder zu verkaufen, die ich doppelt hatte oder die ich gar nicht gebrauchen konnte. Und so habe ich also neben meiner Tätigkeit als Autor und als Entwicklungspolitiker, und ich war ja übrigens auch Privatdozent, habe an verschiedenen Universitäten Vorlesungen gehalten über Entwicklungspolitik und Politikwissenschaften. Und so habe ich also nie über Langeweile zu klagen gehabt. Allerdings immer diese Sachen nach Feierabend. Also für mich hörte der Tag eigentlich immer erst um Mitternacht auf.
Eine der spannendsten Geschichten, wie Sie an Platten gekommen sind, das war noch in Bolivien. Da sind Sie über Land gefahren und irgendwo haben Kinder mit Schallplatten Frisbee gespielt.
Ja, das ist wahr. Und das war in La Paz. La Paz liegt auf 3000 Meter, aber der Altiplano, wo die Stadt anfängt, der liegt auf 4000 Meter. Und da gab es eine Radiostation und die hatte noch von den Amerikanern, von der Voice of America, so riesige Schallplatten, so große Schallplatten gab es bei uns nicht, mit 40 Zentimeter Durchmessern. Und als dieser Sender umstellte auf Langspielplatten, da waren diese alten Platten obsolet und die wurden auf den Müll geworfen. Und da waren die Kinder, die also diese 1000 Meter Höhendifferenz wunderbar ausgenutzt haben, um mit dem Platten Frisbee zu spielen. Ich weiß nicht, wer die unten an den Kopf gekriegt hat, aber was noch zu retten war, habe ich gerettet. Und dann im Handgepäck, das war zu groß für den Koffer, dann also über New York wieder nach Deutschland gebracht. Die Platten habe ich heute noch.
Rainer Lotz, Sie haben unzählige Artikel über historische Schallplattenaufnahmen veröffentlicht, Bücher herausgegeben, Schallplatteneditionen. Das führt mich zu Ihrem aktuellsten Projekt und wahrscheinlich zu Ihrem umfangreichsten. Vor einigen Wochen kam beim Plattenlabel Bear Family Records ein Mammutpaket heraus. Black Europe nennt es sich. Eine Ton- und Bilddokumentation schwarzer Musiker in Europa vor 1927. Zwei großformatige, jeweils 300 Seiten starke Bücher und 44 einzelne CDs mit fast 1300 Musiktiteln. Bevor wir darüber sprechen, hören wir einen dieser Titel.
Madagaskar, 10 Millionen. Concert de deux valihas et un siffleur. Marche du leader Hanken. Tic, Sarah Sautra. Thank you.
HR2 Kultur im Doppelkopf heute zu Gast Rainer Lotz, ehemals in der Entwicklungshilfe tätig und seit Jahrzehnten Sammler historischer Schallplatten, Autor und derjenige, der maßgeblich an der Veröffentlichung der von mir schon erwähnten Mammut-Edition Black Europe gearbeitet hat. Herr Lotz, was haben wir da gerade gehört? Von wann war das?
Das war eine Aufnahme aus dem Jahre 1900, die aus Anlass der Weltausstellung in Paris gemacht wurde. Die Franzosen waren sehr stolz auf ihre Kolonien. Die hatten gerade 3-4 Jahre vorher Madagaskar besetzt, die Königin abgesetzt und haben ein madagassisches Dorf auf dieser Weltausstellung zur Schau gestellt und bei der Gelegenheit auch verschiedene Tonaufnahmen gemacht. In diesem Falle eine ganz frühe Phonographenwalze, die im Laufe der Jahre sehr gelitten hat. Also erstmal war es für mich sehr schwer herauszufinden, wo ist die überhaupt gelandet? Die ist sozusagen von Archiv zu Archiv gewandert. Und als wir dieses Projekt machten, wollte ich die also digitalisieren mit modernsten Mitteln. Und es stellt sich heraus, die Walze war so sehr beschädigt und vom Pilz angefressen, dass das nicht mehr ging. Und da hat sich aber herausgestellt, dass glücklicherweise im Jahre 1976 eine amerikanische Universität von diesen Walzen eine Tonbandkopie gemacht hat, analog. Und von dieser Tonbandkopie, die inzwischen besser war als das Original, haben wir dann eine digitalisierte Fassung rekonstruiert. Also für das Alter und den Zustand dieses Original-Artefaktes ist es großartig, was daraus geworden ist, obwohl es natürlich weit entfernt ist von High Fidelity.
Diese Edition Black Europe, 44 CDs und 2 Bücher, beschäftigt sich mit dem frühen Wirken schwarzer Musiker in Europa. Mit Aufnahmen aus den Jahren 1896 bis 1926. Was waren das damals für Musiker, die vielleicht mehr oder weniger freiwillig in Europa waren und dann Schallplattenaufnahmen machen konnten oder Walzenaufnahmen?
Ja, also das ist ein unglaublich interessantes Feld. Mich hat das schon immer fasziniert. Zum großen Teil waren es afroamerikanische Musiker, die vor rassischer Verfolgung in den USA geflohen sind und hier ein relativ von Rassismus freies Leben führen konnten. Und die mich deswegen so faszinieren, weil vor dem Hintergrund meiner Jazz-Beflissenheit wir hier die Vorformen finden des Jazz, die in den USA nicht aufgenommen werden konnten. Also sozusagen die Missing Links zwischen der alten traditionellen Volksmusik und dem, was später Blues und Jazz wurde. Das ist in Europa aufgenommen worden und nicht in den USA. Ein zweiter ganz schrecklicher Aspekt sind die menschlichen Zoos. Also man hat Afrikaner aus Afrika, aus den Kolonien nach Europa gebracht und die hier ausgestellt neben Affen und Zebras und Giraffen. Und man konnte sie dort begaffen. Und einige von denen wurden dann auch im Panoptikum ausgestellt. Und da gingen dann wieder die deutschen anthropologischen Interessierten hin, die anthropologische Gesellschaft, die Ethnomusiker, und haben die dort tatsächlich aufgenommen, auf Walzen. Dann gab es Leute, die mit den Kolonialbeamten nach Deutschland kamen. Also ein Koch, der letzte Koch des Gouverneurs von Kamerun ist hierher gekommen. Andere Leute waren Angestellte von Missionsstationen, die sollten hier helfen, die Bibel in ihre Heimatsprache zu übersetzen. Und viele von denen aus den unterschiedlichsten Gründen haben hier auch Schallplatten gemacht. Und dann eine letzte große Gruppe waren, und das ist eine besonders bizarre Geschichte, Kriegsgefangene. Das heißt, im Ersten Weltkrieg haben die Deutschen sehr viele Kriegsgefangene gemacht und die sollten umgedreht werden. Das war also ein Vorschlag, dass man denen die Unabhängigkeit verspricht, nachdem Deutschland, wie sicher zu erwarten war, den Krieg gewinnt. Und bis dahin sollten sie also gegen ihre alten Kolonialherren, die Briten, Franzosen und Belgier, kämpfen. Und man hat ihnen ein wunderbares Camp eingerichtet mit einer riesigen Moschee. Man hat für die Ausflüge arrangiert, dass sie Sightseeing in Berlin machen konnten. Und hat denen eine Zeitschrift rausgegeben, die hieß, man glaubt es kaum, El Dschihad in 3 Sprachen. Aber die Afrikaner waren verstockt und wollten nicht. Aber die deutschen Ethnologen, die nun während der Kriegszeit nicht nach Afrika reisen konnten, die haben die Chance wahrgenommen und haben in dem Kriegsgefangenenlager wieder Musikstücke und Sprachaufnahmen gemacht. Und diese Dinger waren während des Krieges streng geheim, vertraulich. Keiner hat drüber geredet. Und seither schlummerten sie in Archiven seit 100 Jahren nie veröffentlicht worden. Und wir haben diese, wie auch andere ethnische Aufnahmen, jetzt zum ersten Mal kommerziell in der denkbar besten Wiedergabequalität angeboten. Also wer Ohren hat zu hören und Geld hat, sich das zu leisten, hier ist die Chance.
Ja, so billig ist diese ganze Box nämlich nicht. Ich glaube, 750 Euro kostet sie dann am Ende.
Sie kostet 750 Euro, was eine Menge Geld ist. Aber andererseits, man kriegt dafür fast 57 Stunden Musik, 44 CDs, wenn man sich umrechnet, was eine CD kostet und was die Bücher kosten. Die Bücher sind, also auf die bin ich mindestens so stolz wie auf die Wiederveröffentlichung der Töne. Das sind opulente Bildbände mit einem wirklich sehr gut recherchierten Text. Es sind, wenn Sie so wollen, biografische Lexika der schwarzen Musik und der Kolonialgeschichte und der Missionsgeschichte in Europa und insbesondere in Deutschland aus dieser Zeit. Also gutes, wie sagt man, good value for money, sagt man auf Deutsch.
Ja, genau. Jetzt muss ich doch noch fragen, wie sind Sie an diese ganzen Aufnahmen gekommen? Die stammen ja nicht alle aus Ihrer Sammlung, sondern mussten Sie weltweit erstmal recherchieren, was es noch gibt, wo es was gibt. Und wie sind Sie da angekommen?
Also dieses Projekt hat vier Leute 4 Jahre Arbeit und Schweiß gekostet. Aber wenn Sie so wollen, jeder von uns hat zurückblicken können auf 30, 40 oder in meinem Falle 50 Jahre von Forschen und Sammeln in diesem Gebiet. Also zwischen den Ohren und auf unserem Computer hatten wir schon sehr viel gespeichert. Und jetzt ging es darum, auch die Bilder und die Töne irgendwo zu lokalisieren, die Rechte zu bekommen, die Rechteinhaber davon zu überzeugen, dass sie uns das nach Möglichkeit umsonst geben, weil sonst wäre das endgültig völlig unbezahlbar gewesen. Und auf eines mussten wir trotzdem verzichten. Es gibt sehr viele Tonfilme aus dieser Zeit. Also man glaubt es kaum, Tonfilme aus der Zeit vor 1914. Und die wenigen Nitratfilme, die sehr explosionsgefährdet sind, die überlebt haben, die waren so teuer an den Rechten, dass wir darauf verzichten mussten. Das war einfach nicht mehr darstellbar. Ich hätte die zu gerne noch dazu gepackt.
Trotzdem ist es wahrscheinlich so etwas wie die Krone Ihres Lebenswerks, ne? Diese Box. Sowas wird man nie wieder in dieser Form nochmal auf die Beine stellen können.
Das ist the box to end all boxes. Also es ist wirklich mein Lebenswerk, aber auch das meiner Freunde, die daran mitgearbeitet haben, der Jeffrey Green und der Howard Rye aus England und der Christian Zwag, der in Berlin die Überspielung und Restaurierung durchgeführt hat.
Ja, eine Mammutbox und eine Mammutsammlung haben Sie immer noch zu Hause. 60.000 Schellackplatten allein. Was wird damit geschehen in Zukunft?
Das ist,
ein Teil ist ja, glaube ich, schon ein kleiner Teil. Ja. Ist in die USA verkauft worden, aber der große Rest, der liegt noch bei Ihnen im Keller.
Das ist meine einzige Sorge wirklich, weil ich so gerne gehabt hätte, dass diese Sammlung zusammenbleibt und man wird sie in dieser Form auch nicht mehr zusammenstellen können. Und das Schrecklichste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, sie in der Auktion zu geben und sie wieder in alle Winde zu verstreuen. Ich habe leider Gottes trotz intensiver Suche niemanden gefunden, der bereit wäre und auch mir noch ein bisschen Geld dafür gegeben hätte, um diese zu erwerben. Ein Teil ist in die USA gegangen, ein sehr wichtiger Teil, aber von meiner Riesensammlung waren das nur 2000 Schallplatten. Die haben mir geholfen, mein Haus zu bezahlen, aber man sieht die Lücke im Keller kaum. Und ein anderer Teil ging an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, die sich diebisch gefreut haben, dass sie also ganz seltene Tondokumente bekommen haben aus einem anderen Sammelgebiet von mir, nämlich Dichter sprechen ihre eigenen Werke in deutscher Sprache. Und wo findet man sowas? Schon aus der Zeit der Jahrhundertwende bis zum Ende der Schellackzeit. Es waren wirkliche Preziosen darunter. Ich entsinne mich an eines, wo es mir das Herz geblutet hat. Das war eine Testaufnahme, die nie kommerziell veröffentlicht wurde, von Tucholsky mit einer Widmung in Handschrift für seine Mutter. Also wirklich schöne Sachen.
Dann hoffe ich, dass Sie noch Zeit haben und noch jemanden finden oder eine Institution finden, die wirklich diese fulminante Sammlung von Ihnen übernehmen kann, weiterführen kann vielleicht. Wir haben gar nicht über Ihre weiteren Leidenschaften gesprochen. Gutes Essen gehört dazu, habe ich gehört. Kochen, besonderen Wein genießen, natürlich Reisen. Sie haben ja gesagt, ein paar Länder fehlen Ihnen noch auf Ihrer Liste. Welche sind das?
Ich glaube, Nordkorea, Französisch-Guayana, Albanien, das sind wohl die wichtigsten. Und dann einige Atolle in der Südsee, die inzwischen unabhängig geworden sind. und einige Länder der ehemaligen Sowjetunion, die ich nicht mehr bereisen konnte.
Dann wünsche ich Ihnen das Gelingen dieser Reisepläne und all Ihrer weiteren Projekte. Sie sind leidenschaftlicher Musiksammler und Hörer. Rainer Lott, selbst kein Musiker. Sie haben gesagt, Sie waren etwas zu unbegabt, aber Ihr Sohn, Marc Alban Lott, ist Berufsmusiker geworden, Jazzflötist. Und von ihm haben Sie uns auch noch Musik mitgebracht zum Abschluss der heutigen Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber war Klaus Gnichwitz und mein Gast Rainer Lotz. Vielen Dank für den Besuch. Und was werden wir von Ihrem Sohn hören?
Es ist ein Titel, der das Gebiet oder die Grenze des Jazz überschreitet, in die Weltmusik hineingeht. Der Oud-Spieler, muss ich sagen, ist ein Afghane, der Tabla-Spieler, ein Inder, der Sänger kommt aus Suriname. Mein Sohn lebt in Holland, ist aber in Deutschland geboren und so ist es also wirklich eine bunte Gruppe und sie spielt einen Titel, in dem alle zu Worte kommen und zum Schluss auch mein Sohn in einem langen Flötensolo.
Rainer Lotz, ich danke Ihnen für den Besuch.
Ich bedanke mich, Herr Gnichwitz.
Money, 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 money